Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Sie wollen frischen Wind in Sachen Softwareanbieter? Auf softwarevergleich.de können Sie schnell und einfach führende HR-Softwareanbieter miteinander vergleichen. Mit unserem brandneuen Softwarevergleich-Newsletter erhalten Sie exklusive Updates direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden unter softwarevergleich.de/newsletter.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Neues Lernen, unserer zweiten Folge in diesem, kann man noch sagen, neuen Jahr. Wobei wir gemerkt haben, heute ist auch vieles Altes in diesem neuen Jahr, wie du vorher so schön gesagt hast. Das ist nämlich eine Folge, die wir noch vor Weihnachten aufgezeichnet haben.
Genau, und das Alte im neuen Jahr ist auch, dass ich immer noch nicht so ganz kerngesund bin, leider. Auch das habe ich ein bisschen mitgenommen. Und im alten Jahr war ich so krank, dass ich leider an dieser Folge, an dem Gespräch selbst nicht teilnehmen konnte. Aber unsere liebe Kollegin Claudia Müller aus der Redaktion vom Personalmagazin ist dankenswerterweise für mich eingesprungen und hat das zusammen mit dir, das Gespräch, geführt.
Genau, das Besondere daran war nämlich auch, dass wie auch bei unserer ersten Folge in diesem Jahr der Gast hier vor Ort war im Podcaststudio, diesmal wieder in unserem Kellerraum. Aber das macht tatsächlich immer sehr viel Spaß, wenn man wirklich jemanden gegenüber hat.
Ja, und ich habe natürlich im Nachgang in das Gespräch reingehört. Und
hatte Kannst dabei, du was dazu sagen?
Hatte dabei auch viel Freude. Und ich glaube, wir lösen jetzt einfach mal auf, welcher Gast bei dir und Claudia war. Das war Kawa Yunosi, vielen bekannt in der HR-Szene, denn er war lange Jahre bei der SAP als Personalchef oder konkret als Global Head of People Experience tätig. Und seit September vergangenen Jahres ist er jetzt Geschäftsführer der Charta der Vielfalt. Da liegt natürlich auch auf der Hand, über was wir, beziehungsweise ja eigentlich ihr, mit ihm gesprochen hat. Es ging natürlich um Vielfalt oder auch DEI oder D&I, also Diversity, Equity und Inclusion. Das ist jetzt für Kawa Yunosi qua Amt natürlich ein Thema. Selbst ist er aber auch als Kind aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtet. Also es verbindet sich in dem Thema vieles für ihn persönlich, aber eben auch mit seiner Personalarbeit bei SAP, wo er natürlich uns auch Einblicke gibt, wie man das Thema Diversity denn in der Personalarbeit integrieren kann.
Und wir haben mit ihm einen Blick darauf geworfen, wo wir überhaupt in Deutschland stehen in Sachen Diversity-Maßnahmen und Erfolgen in Unternehmen, was Unternehmen tun können und vor allem auch über die Frage, inwiefern sich dieser Invest, wenn man davon so sprechen kann, in Diversity-Maßnahmen lohnt, beziehungsweise welches überhaupt das Motiv ist, mit dem man diese Maßnahmen auch verfolgen sollte.
Ich bin der Meinung, wenn ich erstmal meinen Vorstand davon überzeugen soll, dass es schon eine gute Idee wäre, Frauen und Männer gleich zu behandeln oder Menschen mit Migrationshintergrund und ohne gleich zu behandeln. Und vor allem, wenn ich es gleich behandle, kriegst du nochmal 3 Euro mehr Gewinn. Ich glaube, da habe ich den Kampf eh verloren. Wir reden ja eigentlich, dass wir im Betrieb gleiche Ausgangsposition schaffen wollen, unabhängig von den Herkünften und Hintergründen der Menschen.
So, und jetzt lange Rede, wie immer vor dem Gespräch. wir leiten ins Gespräch natürlich sofort über. Ich möchte aber noch so einen kleinen Spannungsbogen aufbauen, denn ich fand es sehr schön, als ich mir das Gespräch angehört habe, herauszuhören, dass ihr auch über die Frage gesprochen habt, wie man eigentlich etwas lernen kann, was selbstverständlich sein sollte.
Oh wow, das ist jetzt wieder richtig high level. Dann ab ins Gespräch, um den Zuhörerinnen mal zu erklären, worum es da genau geht.
Gespräch.
Ja, ein herzliches Willkommen an dich, Kawa. Das Besondere heute, du bist nämlich bei uns hier vor Ort im Podcaststudio und da freuen wir uns immer, weil die meisten unserer Podcasts ja doch remote entstehen. Aber du bist heute hier in unserem Podcaststudio im Keller. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, das mit Remote habe ich immer noch nicht drauf nach 4 Jahren.
Das heißt, Hybrides-Arbeiten. Ja. Du findest auch schöner, tatsächlich das vor Ort zu machen?
Auf jeden Fall, wenn es die Gelegenheit sich ergibt, da die Chemie kann man besser einschätzen, man kann auch sehr viel die Fragen besser einschätzen und ich bin gern unter Menschen, daher am liebsten so.
Ja, hat sich das jetzt sehr gut gefügt. Jetzt bist du ja seit 1. September, ich hoffe das richtig, Geschäftsführer der Charta der Vielfalt. Nimm uns doch mal mit, was treibt dich denn an, jetzt sozusagen deine ganze Arbeitsenergie diesem Thema Diversity zu widmen?
Ja, als Personalverantwortlicher hat man sehr viele interessante Themen ein schönes Thema. Das ist in der Regel die D&I-Themen, die, wenn man es ernsthaft richtig macht. Und die anderen Themen sind auch interessant. HR-Ops und Payroll und alles, Regulatorik etc. Und das Schöne jetzt bei meinem Job ist, ich kann mich nur auf den schönen Teil konzentrieren. Das, was wirklich Menschen berührt und man auch Impact hat in Unternehmen, auch in der Gesellschaft. Das ist, was meine Arbeit ausmacht. Kata versteht ja Diversity mit 7 Dimensionen, die auch intersektional natürlich miteinander verbunden sind und holistisch das Ganze sich anguckt und das Ganze sieht. Und wir haben noch das Thema Demokratie im Arbeitsplatz als Schwerpunkt gerade gesetzt. Dazu kommen wir vielleicht ein bisschen später. Und heute haben wir unsere Studie zum Thema Generationenmanagement veröffentlicht, die wir gemeinsam mit Bundesfamilienministerium gemacht haben. Und das sind Themen, die mehr Spaß machen. Und ich glaube, das hat auch einen Impact, dass wir zum Beispiel in Generationenmanagement Studie auch zeigen, dass viele dieser Klischees, die immer wieder wiederholt werden in Medien, nicht in der betrieblichen Realität entsprechen. Einmal diese ganze Generationseinteilung oder dass man häufig hört, es gäbe sehr viele Konflikte am Arbeitsplatz zwischen Generationen. Unsere Studie zeigt jedenfalls, dass es nicht der Fall ist. Jedenfalls nicht wegen dem unterschiedlichen Alter, sondern aus anderen Gründen. Daher eine ganz kurze Antwort auf eine lange Frage. Ganz, ganz tolle Themen. Und mit viel Impact und Purpose.
Jetzt könnte ich schon bei 1000 Dingen wieder nachhaken. Was sind dann die anderen Gründe, warum es nicht klappt? Aber jetzt bleibt man nochmal bei diesem Großthema. Du hast jetzt erwähnt, ihr habt eine Studie gemacht, beschäftigt euch mit Themen. Wo siehst du denn eure Wirkmacht? Also was sind die Dinge, die ihr tut? Ist es eher dieses, wir geben Leitlinien vor, sodass sich Unternehmen da orientieren können, dass sie nachfragen können? Oder macht ihr auch aktiv Workshops und bereitet solche Sessions vor? Wie kann ich mir das vorstellen? Worin besteht eure Arbeit?
Ist mehrdimensional, auf der einen Seite natürlich Leitfäden entwickeln, Studien rausbringen zu bestimmten Themen, um aufzuklären, mehr Evidenz reinzubringen, aber auch konkret verbunden mit Handlungsempfehlungen, wie bei uns gerade beim Thema Generationenmanagement, sodass die Unternehmen, die insbesondere keine eigene D&I-Abteilung haben, auch das als Anleitung nehmen können in ihr Betrieb, dass die Themen umsetzen können. Auf der anderen Seite arbeiten wir auch mit vielen unserer Mitgliedsunternehmen, das Zeichen nennen, da haben wir ungefähr 6000 deutschlandweit. Auch dort versucht man, das Netzwerk zu stärken, den Austausch zwischen den Unternehmen zu stärken. Und jetzt verstärkend, ab nächstem Jahr wollen wir auch rausgehen mit den Events, mit den verschiedenen Partnern vor Ort. Jetzt zum Beispiel im Februar werden wir zweimal vermutlich im Osten sein, wo wir mit anderen Partnerinnen Unternehmen zum Thema Demokratie im Arbeitsplatz Veranstaltungen organisieren. Bis jetzt hat Carter eher zum Teil wissenschaftlich, zum Teil im Hintergrund gearbeitet und der Plan ist, nächstes Jahr von 20 mehr extrovertiert draußen zu sein. Wir werden das Thema Vereinbarkeit mehr Raum geben, möglicherweise im eigenen Summit. Thema Inklusion werden wir mehr Raum geben, möglicherweise auch mit einem Summit. Immer gemeinsam mit anderen NGOs, die das Thema auch treiben, weil bei den Themen gibt es keinen Wettbewerber, sondern je mehr, umso besser.
Jetzt hast du ja schon gesagt, Diversity hat verschiedene Facetten, da gehen wir auch später noch drauf ein, wenn wir es jetzt eben im Gesamten fassen. Diversity, und du hast jetzt noch ein Stichwort gebracht, Demokratie am Arbeitsplatz. Wenn wir da jetzt gerade auf die Welt schauen, dann sind ja quasi seit deiner, wenn ich so nennen darf, Amtszeit viele Dinge passiert, bei denen wir merken, da wackeln Demokratie, da wackelt Diversity. Ich glaube, ich könnte da viele Dinge aufzählen. Wie siehst du das denn? Also welche Rolle spielt da Diversity?
Also Diversity ist ja ein Fakt. Also wenn wir über Vielfalt reden, das ist Gott sei Dank dort, da müssten wir nicht viel machen. Aber das Thema Inklusion, also wie die Menschen im Arbeitsleben insbesondere sich verwirklichen können, das ist in Gefahr. Und du hast alles aufgezählt. Im Moment ist man eigentlich froh, wenn man Rückschritte verhindert, anstatt über Fortschritte zu reden. Jetzt natürlich das Thema Migration wurde uns diktiert von der Politik natürlich, dass wir uns da damit beschäftigen, über die soziale Herkunft beschäftigen, reden über geflüchteten Themen. Obwohl bei anderen diversen Dimensionen ja wir nicht unsere Hausaufgaben gemacht haben als Gesellschaft, als Staat. Es ist ja nicht so, dass wir in Sachen Gleichberechtigung sagen können, check, das Thema ist erledigt. Da haben wir immer noch riesen Nachholbedarf und die Geschwindigkeit ist extrem gering. Daher ist meine Aufgabe als Carter gemeinsam mit Unternehmen, verstehen wir, dass wir jetzt nicht nur darüber freuen, dass Rückschritte verhindert wurden, sondern dass wir wirklich echte Fortschritte machen, echte Impact machen, dass wir auch laut sind. Und das war Carter auch nicht in der Vergangenheit, um Stellung zu beziehen und um auch Haltung zu zeigen, wenn bestimmte Äußerungen von Politikern geäußert werden, auch das nicht unkommentiert zu lassen. Und außerhalb von Deutschland sieht die Situation noch schlimmer aus. Also gerade in den USA, wie die Unternehmen unter Druck gesetzt werden, was, wenn sie sich für Vielfaltthemen einsetzen, zumindest einige. Und das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Und wir wollen mit unserer Stimme und vor allem, dass die Stimme derjenigen, die von Carter und vielen anderen Organisationen, also die marginalisierten Menschen, die nicht gehört werden, über die häufig geredet wird, diesen Menschen wollen mehr Stimmen geben. Auch ist der Plan hoffentlich mit einer Kampagne zum Thema Bundestagswahlkampf, da sind wir gerade dabei, das zu evaluieren, ob in der Zeit wir sowas auf die Beine stellen können, dass wir, die diese Menschen vertreten, unsere Botschaften platzieren und nicht nur die Wirtschaft. Weil das ist etwas, was mich auch ein bisschen stört im Kontext von Diversity, wird sehr viel kommerzialisiert. Wenn wir über Menschen mit Migrationshintergrund sprechen, jetzt aktuell über Syrerinnen, ob die hier bleiben oder nicht, wird sehr viel über deren Unentbehrlichkeit, über deren Verwendungszweck in der Gesellschaft oder im Gesundheitswesen gesprochen wird und weniger Werte getrieben. Und wenn ich jetzt sehe, dass Politikerinnen bestimmte Parteien, CDU war das, glaube ich, die sagen, ja gut, die Straftäter und die nicht so gut integriert sind, die Syrer, die kann man ja schon mal vorschicken, sozusagen zurückschicken nach Syrien. Abgesehen davon, dass die Botschaft falsch ist, Da kommen Menschenbilder raus. Also was ist das für ein Menschenbild zu sagen, Menschen, die Straftäter sind oder straffällig geworden sind oder die nicht gut integriert sind, was es auch immer sein soll, als wäre deren Leben weniger wert als andere Menschen. Die kann man schon mal sozusagen als zum Vortesten vorschicken. Also daher sind diese Themen, die uns bewegen, und wir möchten jetzt auch gemeinsam, dass nicht über die Menschen gesprochen wird, sondern unsere Stimme erhoben wird und wir unsere Position selbst darstellen.
Du hast jetzt ein Bild von der Vision gezeichnet, der Charta, das sehr stark wertegetrieben ist. Aber was sind denn die Argumente von Unternehmen, die eure Charta unterschreiben?
Wir sind eine gemeinnützige Organisation, das heißt, die unsere Mitglieder des Unternehmens, die möchten gemeinsam mit uns für einen diskriminierungsfreien Arbeitsplatz einsetzen, mit ihren Mitgliedsbeiträgen und mit dem Input, den sie liefern, möchten es in der Gesellschaft das Thema Inklusion und respektvollen Umgang am Arbeitsplatz gelebt wird. Das ist eher altruistisch gedacht, als zu sagen, ich gebe Geld, dafür brauche ich Leistung. Das ist Charta nicht. Also wer für Mitgliedsbeiträge Gegenleistung haben will, da gibt es die spezialisierte D&I-Unternehmen, die auch dann für einzelne Dimensionen auch Workshops anbieten, Moderation etc. Das machen wir nicht, aber wir arbeiten sehr gern mit denen zusammen in einzelnen Fällen. Deswegen finde ich auch diese wertegetriebene und diese nicht kommerziellen Hintergedanken auch wichtig. Ich habe nichts dagegen, wenn man mit D&I auch Kommerz macht und auch Geld verdient. Das ist völlig legitim. Aber ich möchte dafür sorgen, dass eben Menschen nicht nur rein aus wirtschaftlicher Perspektive betrachtet wird und auch nicht. Auch bei D&I gibt es Klischees. Immer noch höre ich und lese ich, dass häufig gesagt wird, wer D&I betreibt oder D&I ernst nimmt, wird profitabel sein als Unternehmen, erfolgreicher sein, mehr Gewinn machen. Es gibt Studien von bestimmten Beratungshäusern, die sogar beziffern, wie viel Prozent Gewinn ein Unternehmen machen würde, wenn der Anteil der Frauen in Führungspositionen steigen würde. Und das ist wissenschaftlich nicht so ganz klar und auch nicht schwer nachweisbar. Und darum soll es auch nicht gehen, weil sonst kommen wir in Diskussionen, die wir dann nicht gewinnen können. Zum Beispiel, warum gibt es gleiche Studien nicht zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung? Heißt es deswegen, dass es unwichtiger wäre oder weniger wichtig wäre als im Vergleich zu Studien, die im Blick auf Gender oder Menschen mit Migrationshintergrund gibt? Daher möchte ich und möchte mir den Fokus darauf setzen, dass es eigentlich ein Gebot des Anstands ist, respektvoll anderen Menschen zu begegnen, ohne Vorurteile anderen Menschen zu begegnen, dass diesen Umstand bewusst zu sein erstmal, das ist schon mal ein Riesenschritt. Und dafür erst nicht erwarten, dass man dafür jetzt Beifall bekommt und Medaillen oder sonst was, nur weil man Menschen nicht diskriminiert, weil die schwarz sind, weiß sind oder queer sind oder andere Merkmale haben. Und das ist genauso wie Kampf gegen Gen Z und Co. als Kategorie ist ein schweres Ding, weil sich so festgesetzt hat, diese Narrative. Und das möchte ich Ihnen klarstellen, was aber im Umkehrschluss nicht heißt, nur weil es keinen Business Case gibt, heißt nicht, dass es unwichtig ist. Und dann ist es immer noch wichtig, weil am Ende geht es um die Umsetzung dessen, was ohnehin Gott sei Dank in Gesetzen verankert ist, dass wir alle Menschen gleich behandeln, unabhängig von Vielfaltsmerkmalen. Aber in der Praxis sieht die Realität anders aus. Also es geht am Ende diese Gap zwischen Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit so gering wie möglich zu machen.
Jetzt kann zu diesem Werteargument, kann ja tatsächlich auch einhergehen mit einem Argument, dass ich als Unternehmen davon profitieren kann. Also ich denke jetzt gerade dran, dass es doch einige Zeit oder hoffentlich vielleicht immer noch auch ein Argument sein kann, dass man für sich als Unternehmen sprechen kann, wenn man sich mit diesen Werten zeigt. Jetzt hast du gerade vorhin die US-amerikanischen Unternehmen angesprochen, die von sich reden machen seit einigen Monaten, weil sie Diversity-Stellen, Diversity-Programme wieder streichen. Könnten wir so weit gehen, dass wir sagen, Diversity ist jetzt langsam kein Wert mehr, mit dem ich mich als Unternehmen schmücken kann, mit dem ich beim Employer Branding für mich werben kann?
Nicht in gleichem Maße wie in den USA, wovon du gesprochen hast, wo man einzelne Geschichte gesehen hat. Aber insgesamt in der aktuellen Krise, also eigentlich seit Mitte 2022, kann man feststellen, dass sogenannte Soft-Themen, dazu gehört auch die UNI, aber dazu gehören auch andere Themen, sei es Weiterbildung und Training etc., dass immer, wenn es die wirtschaftlich eng wird, dann werden die sozusagen als nice-to-have gesehen und nicht als must-have. Das beobachten wir auch und manchmal ist es auch gerechtfertigt, wenn Unternehmen Personal abbauen müssen dann und Geld und Budgets streichen müssen und dass auch die Neuabteilung ein Teil davon ist, ein Beitrag leistet. Das ist, glaube ich, auch okay, sonst wäre es auch nicht vermittelbar, wenn auf der anderen Seite Personal entlassen wird, auf der anderen Seite mal ein nächsten Event wieder für irgendein D&I-Thema macht. Aber in der Fläche sehe ich das nicht. Und wenn ich mit einzelnen Menschen spreche, wir haben unsere Diversity-Konferenz gehabt vor 3 Wochen, waren mehrere hundert Leute wieder dort. Ich sehe wirklich diese Vibe, diese Engagement und jetzt erst recht. Und ich glaube, in Zeiten von Wandel und wenn man sieht, dass die Ränder stark werden und die werden auf beiden Seiten stark. Auf der einen Seite die ganzen Populisten, die laut werden, auf der anderen Seite auch diejenigen, die was dagegen stellen wollen, auch die werden genauso laut, logischerweise, das um gegenzuhalten. Und das ist im Moment diese Bewegung von beiden Seiten und unsere Aufgabe ist, meine Aufgabe ist, mit Unternehmen hinzubekommen, dass die beiden Seiten nicht gegenseitig anschreien, sondern zueinander kommen, miteinander sprechen. Und ich habe die Hoffnung, dass wir zumindest auf der Populistenseite so 50% der Menschen zurückbekommen, also die bis jetzt AfD zum Beispiel wählen oder gewählt haben, dass sie jetzt nicht zum Kernklientel gehören und wenn man mit denen Dialog kommt und Dialogräume schafft, dass man mit denen spricht und das ist auch ein Thema, warum wir das Thema Arbeitsplatz als einen potenziell wichtigen Raum zur Demokratieförderung identifiziert haben, dass man diese Menschen wieder zurückholen könnte in die Mitte. Und dass sie auch dann am Ende demokratische Parteien wählen und sich wieder in demokratische Mitte integrieren.
Wenn du jetzt sagst, eben man muss dem Populismus auch eine laute Stimme dagegen stellen und trotzdem hast du ja auch vorher gesagt, es sollte eben wirklich intrinsisch wertegetrieben sein und jetzt nicht zu sagen, wir tragen nach außen, dass das einen wirtschaftlichen Wert hat und dadurch wären wir wahnsinnig attraktiv, weil wir sagen, wir sind so ein divers aufgestelltes Unternehmen. Jetzt frage ich mich, was sozusagen braucht es mehr? Also müssen wir als Unternehmen Lautsprecher sein und sagen, ja, wir positionieren uns als diverse Unternehmen oder ist es dann doch wichtiger, das einfach intern zu leben oder beides oder kommt es eben am Ende aufs Motiv an, warum wir als Lautsprecher auftreten?
Ja, alle drei.
Okay, vielleicht müssen also, wir es dann nochmal ausdifferenzieren.
Motiv ist auf jeden Fall wichtig, dass es auch hier intrinsisch kommt, wertegetrieben kommt und nicht, weil die Aktionäre oder sonst was einen dazu zwingen, das merken die Menschen relativ schnell, ob eine Agenda abgehakt wird oder von C-Level wirklich ernsthaft gelebt wird. Haltung zu zeigen nach außen ist ein erster Schritt. Mittlerweile ist auch nicht mehr so ein Superheldentat. Das war vielleicht früher anders, aber mittlerweile sind Dämme gebrochen. Gott sei Dank, viele Unternehmen, auch CEOs, beziehen Stellung. Das finde ich gut als ersten Schritt. Aber das reicht nicht mehr. Und deswegen, wenn man als Unternehmen wirklich was machen will, dann ist wichtig, natürlich nach außen zu sagen, wir zeigen klare Kante, das ist nicht für mit unseren Unternehmenswerten vereinbar. Und jetzt der nächste Schritt muss erfolgen, und das ist viel wichtiger, intern auch dann zu sagen, das Thema nehmen wir mit, weil Unternehmen sind natürlich ein Abbild der Gesellschaft. Und wenn dann draußen 30% der Menschen AfD wählen, die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass im eigenen Betrieb vermutlich auch der Anteil ziemlich hoch ist. Und das kann man nutzen, einen eigenen Arbeitsplatz zu sagen, lass ihn darüber reden. Also ich will nicht parteipolitisch werden als CEO zum Beispiel. Jeder kann wählen, welche Partei er oder sie will, das ist klar. Aber wir möchten hier reden, was bedeutet zum Beispiel im Blick auf die Bundestagswahl die Parteiprogramme der einzelnen Parteien für uns im Betrieb. Und wenn wir über die AfD-Programme kommen und Forderungen, dann wird meiner Beobachtung nach, werden die Gespräche anders geführt. Dann reden wir nicht über die Migranten, abstrakte Figuren, Menschen oder über die Geflüchteten, sondern dann muss man da über Menschen reden, mit denen man lange zusammengearbeitet hat, über mit Mehmet und Kava und Fatima, die im Betrieb arbeiten. Und dann ändert sich auch der Ton, auch die Perspektive. Oder wenn man sagt, okay, was bedeutet, wenn AfD sagt, raus aus der EU? Was würde für uns im Betrieb bedeuten? Und dann wären die Konsequenzen sehr viel griffiger und anfassbarer, als wenn man über Social Media oder auf dem Marktplatz und abstrakt über diese Themen spricht. Und wenn man dann schafft, tatsächlich dort durch externe Unterstützung, es gibt sehr viele NGOs, die auch Unterstützung leisten wollen, auch diese viele Missverständnisse oder verkürzte Informationen einordnet und dass die Belegschaft miteinander in Dialog treten, wobei das nicht heißt, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es wird schon heftig diskutiert. Natürlich müssen Menschen sich reiben, das werden die auch. Das sollte respektvoll natürlich stattfinden und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es am Arbeitsplatz das Ganze passiert. Und wenn sie da sich reiben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie dann, wenn sie im privaten Bereich sind oder draußen sind, vieles davon mitnehmen und ein bisschen nachdenklicher werden. Und die Betriebe zeigen ja, dass es eigentlich geht. In Betrieben arbeiten Menschen unterschiedliche Herkünften, unterschiedliche Hautfarben und etc. Und trotzdem funktioniert die Organisation, dass man sich nicht schimpft, dass man respektvollen Meinungsaustausch betreibt. Wir müssen nur schaffen, dass genau das auch außerhalb des Betriebes funktioniert oder in weiten Teilen. Dann haben wir, glaube ich, Krisenfortschritte gemacht.
Jetzt sind ja schon einige Dimensionen auch manchmal angeklungen und ihr habt eben diese 7 Facetten bei der Charta der Vielfalt aufgezählt von Diversity. Jetzt gehen wir doch da mal rein. Was würdest du sagen, in welchen davon, in welchen Bereichen haben wir schon Fortschritte erzielt?
Also Fortschritte im Sinne von, dass ein Bewusstsein dafür da ist und auch sogar Gesetze erlassen wurden. Das ist natürlich im Bereich Gender. Da sieht man auch, dass sowohl im Aufsichtsrat als auch im Vorstand einiges sich verwandelt hat. Jedenfalls sofern sie unter den Gesetzen fallen. Aber auch darüber hinaus ist, dass das Bewusstsein, Awareness in der Gesellschaft ist ziemlich hoch. Wenn auch aufgrund struktureller Barrieren, die es Frauen haben, immer noch wir keinen großen Fortschritt nach vorne machen, weil vieles kann man als Gesetzgeber ändern, einiges kann man auch als Unternehmen ändern, aber dann gibt es andere Maßnahmen, die dann eine größere Betrachtung bedürfen. Also unsere Sozialsysteme sind unser Ehegattensplitting so aufgebaut, auf einen Verdiener ausgerichtet. Und das schlägt sich natürlich nieder auch auf Teilzeitquote von Frauen und auf Lebensmodelle, die sich aussuchen. Und das kann man als Arbeitgeber schwer ändern. Das ist auch dann, sollte man auch nicht machen, das ist die Lebensentscheidung von Einzelnen. Jedenfalls dort ist einiges gemacht in Sachen soziale Herkunft, ist zumindest das Bewusstsein dort, dass es als Dimension anerkannt ist, dass es diese Lotterie des Lebens maßgeblichen Einfluss darauf hat, wie Menschen sich in Zukunft weiterentwickeln, sowohl in Sachen Bildung als auch in Sachen Teilhabe an der Gesellschaft. Und da machen wir leider nicht so gute Fortschritte. Es ist immer noch so, dass von 100 Nicht-Akademiker-Kinder gerade mal 25 Abitur schaffen, während bei Akademikerkinder über 70 Kinder sind. Klar geht es nicht darum, dass jeder ein Abitur machen muss, aber die Zahlen zeigen auch, dass wir dort strukturelle Nachteile haben. Auch in Sachen Religion, das wird auch häufig ein bisschen wird verdrängt, wenn man das Thema Antisemitismus nimmt, aber auch antimuslimische Straftaten auch zugenommen oder wellenweise nimmt zu. Auch dort sind wir nicht dort, wo wir sein könnten, aber immer noch das Bewusstsein ist teilweise dort. Vorhanden immer noch. In Sachen Alter, unsere Studie heute zeigt ja, dass vieles Gott sei Dank nicht so schlimm in Betrieben ist, wie man medial das Ganze auffasst, aber nichtsdestotrotz herrschen erhebliche Vorurteile, gerade gegenüber Menschen Ü50, allein im Jahr 24, wo Menschen eine Lebenserwartung von ungefähr 80 Jahre haben, Ü50 ausgesorgt in den Berufen, wo es nicht auf Muskeln ankommt, sondern auf Kreativität, ist schon krass, fast unverschämt. Aber da kennt man Geschichten, sowohl im Zugang zum Arbeitsmarkt, dass sie gar nicht einkommen und diejenigen, die im Betrieb sind, auch dass sie auch Benachteiligungen erfahren. Also auch dort gibt es viel mehr Handlungsbedarf als in der Vergangenheit vielleicht, auch im Blick auf demografischen Wandel, auch im Blick auf Fachkräftemangel. Und da gibt es auch Wege, wie man Menschen, die gern weiterarbeiten möchten, auch weit über die Renteneintrittsalter vielleicht auch weiter beschäftigen kann und auch fördern kann als Unternehmen, dass man sie nicht abschreibt und sagt, ja, du bist 60, für dich lohnt sich jetzt nicht mehr den nächsten Karriereschritt oder nächste Training. Und dann die Menschen, die aus dem Arbeitsmarkt verdrängt werden, wie gerade über Altersteilzeitprogramme oder Vorruhestandsprogramme, um Kostenschlüsse zu sparen, dass man denen auch den Wiedereinstieg, wenn der Wirtschaft wieder gut geht, leichter macht. Also da ist viel Handlungsbedarf, wenig dort passiert. Das ist erstmal ein Beispiel von den sieben.
Das darf Claudi das Gegenteil noch erfragen.
Das jetzt schon relativ gut angeklungen ist, aber es waren dennoch jetzt gerade ein recht konstruktiver Blick, ein positiver Blick. Blick auf die sieben Dimensionen. Wo würdest du sagen, wo haben wir noch richtig große Baustellen?
Ich würde nicht abstufen, weil wir sind überall am mehr Handlungsbedarf und die sieben Dimensionen sind auch nicht isoliert zu betrachten, sondern intersektional. Dann wird das Ganze noch schwieriger. Meine Frau ist auch noch People of Color und auch nicht Akademiker, Eltern, dann potenzieren sich die Barrieren. Aber allein auch dafür ein Verständnis zu erzeugen, ist auch schon ein Riesenthema. Also daher würde ich gar nicht die Abstufung machen. Manchmal die Prioritäten ergeben sich aus den aktuellen Tagesgeschehen oder was in der Öffentlichkeit passiert, wie jetzt aktuell ist, weil sehr viel über ethnischen Hintergrund und soziale Herkunft sprechen müssen, weil halt die Politik sich darum dreht. Und mir ist wichtig, dass wir in dem Feld unser Blick nicht für andere Sachen verlieren, dass wir jetzt nicht den Eindruck vermitteln, Gender Diversity Check, weil jetzt im Vorstand ist eine Frau jetzt, gemäß dem Gesetz, da haben wir das Thema erledigt zum Beispiel. Oder Sachen sozial Herkunft zu sagen, ja gut, das sind Dimensionen von Kata. Wir haben auch einen Ami als Vorstand da oben oder einen aus England. Check. Weil auch da, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen aus schwachen sozioökonomischen Hintergründen in Vorständen in Deutschland ist, im Vergleich zu deren Anteil in der Gesellschaft, das ist bei 25-30%, sieht man selten Mehmet und Fatima in Vorstandsbereichen bei DAX-Konzernen. Wenn die ausländische Herkunft und Nationalität haben, sind es meist dann aus dem westlichen Kulturkreis, also Frankreich, UK, also dort, wo die Märkte haben, aber nicht, weil dort ein Bewusstsein herrscht, dass auch in Unternehmen auch Menschen mit Migrationsanteil vorhanden sind. Auch die sollten sich vielleicht repräsentiert fühlen da oben, ne, auf der Vorstandsebene.
Lass uns mal genau hingucken.
Ja.
Du hast kürzlich auch, das Stichwort wird gleich aufploppen. Du hast unlängst dein Buch zur Potenzialverschwendung veröffentlicht, die große Potenzialverschwendung. Du hast jetzt mehrere dieser Diversity-Merkmale angerissen. Du bist auf die Intersektionalität eingegangen. Wo vergeuden wir, exemplarischer Fall, Potenziale? Wo verschwenden wir Chancen, wenn wir den Blick nicht auf individuelle Vielfalt legen?
Im Hinblick auf Arbeitsmarkt, also Jobkontext, da ist im Bereich Age Diversity, also Thema Alter, da verschwinden wir im Moment massiv Potenziale, weil die Menschen gerade aussortiert werden, wenn Unternehmen gerade Personal abbauen müssen. Das ist leicht, Altersteilzeit und andere Programme, Leute aus dem Markt rauszunehmen und die fehlen dann im Markt, die fehlen in der Organisation dann im Sinne von Altersmix, wo man die Erfahrung Austausch miteinander machen kann. Dann in Sachen natürlich Frauen, wir haben 50% der Teilzeitkräfte sind Frauen, das ist schon extrem und die Zahl steigt mit der Zeit auch. Bei Männern auch steigt die Zahl, die in Teilzeit arbeiten, ich glaube zuletzt auf 13%, aber schon auf sehr niedrigem Niveau. Und wenn wir dann als Wirtschaft uns darüber aufregen, dass wir nicht genügend Arbeitskräfte haben und dann auf der anderen Seite uns leisten oder auch nicht genügend uns bemühen, Frauen die Möglichkeit zu geben, dass sie auch vollzeitnah oder Vollzeit arbeiten können. Natürlich gibt es einen bestimmten Teil, die nicht wollen, die wollen Teilzeit arbeiten, aber es gibt andere, die Vollzeit arbeiten würden, aber nicht können. Einmal natürlich wegen fehlender Kinderbetreuung, Kita etc. ist ein großes Thema. Auf der anderen Seite, Unternehmen machen dann Frauen oder Eltern, muss man sagen, auch extra schwer. Gerade jetzt sind einige Unternehmen, die Homeoffice oder hybrides Arbeiten zurückfahren. Und das bedeutet, es ist ein Diversitätskiller. Wenn ich erwarte, dass 3-4 Tage meine Mitarbeitenden ins Büro kommen, ist ja klar, dass Menschen, die Vollzeit arbeiten und Caregiver sind, vielleicht auch Pflegeangehörige haben, die müssen ihre Arbeitszeit reduzieren, weil der Pendelweg muss irgendwie kompensiert werden zum Beispiel. Und da gibt es noch andere marginalisierten Gruppen, die darunter leiden. Und am Ende, wenn man es durchhält, wird man eine Belegschaft haben, also die Belegschaft wird nicht weglaufen, wird man eine Belegschaft haben, die dann weniger bunt und vielfältig ist, als sie vielleicht vor einer Return-to-Office-Policy war, weil dann man nur die Menschen hat, die eben diese Dimensionen und diese Verpflichtungen nicht mit sich schleppen und mitbringen.
Jetzt haben wir schon, glaube ich, gesehen, dass das echt ein komplexes Thema ist, dass diese Facetten zusammenhängen und dass überall doch noch Handlungsbedarf ist. Aber jetzt würde ich mal zu unserer Kategorie ganz konkret kommen, die unseren HörerInnen immer so Handlungsschritte an die Hand geben soll. Also wir stellen uns mal ganz konkret vor, wir sind eine Organisation, die sich jetzt committed hat, wirklich mehr in Sachen Diversity tun zu wollen und das auch wertebasiert und wirklich mit den, in Anführungszeichen, richtigen Motiven. Was würdest du jetzt so einer Organisation an die Hand geben? Was könnten die ersten Schritte sein und was sollte das erste Zielbild sein, das man auch erreichen kann, damit man es auch umsetzen kann?
Ganz konkret.
Wir haben unseren bisherigen Unterzeichnungsprozess jetzt Stand Dezember gerade ausgesetzt. Es wird voraussichtlich im Februar, wenn technisch unsere Homepage soweit ist, neu aufgesetzt werden. Und alle Unternehmen, die unterzeichnet haben, die müssen erstmal nichts machen. Wir kommen auf die nochmal zu. Und alle, die neu unterzeichnen wollen, für die wird vor der Unterzeichnung erstmal in Grundlagenschulungen Sachen der D&I-Management zur Verfügung gestellt. Das heißt, das, was man als Basic braucht, auch wenn man keine große D&I-Abteilung, Personalabteilung hat, das wird dann jedes Unternehmen da durchlaufen. Wir werden ein paar andere Sachen noch zusätzlich anbieten. Dann sind wir gerade dabei, einzuführen so ein Reifegradmodell, auch für jedes Unternehmen. Da kann sich jedes Unternehmen dann für sich herausfinden, wo steht meine Sachen der Diversity-Reifegrad, abhängig von dem jeweiligen Besonderheit des Unternehmens. Und wenn man das gemacht hat, dann weiß man auch, was hat man noch zu tun in manchen Bereichen. Und das wird dann ein sehr gutes Spiegel sein für jedes Unternehmen und auch entsprechend Handlungsfelder noch viele Unternehmen mitgeben. Bis dahin oder parallel, was man machen kann, konkret ist aus meiner Sicht einmal das Thema Denkfehler. In dem Fall Unconscious Bias zum Beispiel, Thema unbewusste Vorurteile ist ein Thema, was man grundsätzlich in Organisationen zumindest stark empfohlen, wenn nicht schon verpflichtend machen sollte, aber auch regelmäßig, weil bei Training ist in der Regel so, dass nach ein paar Wochen die Wirkung verschwindet. Also jetzt nicht alle paar Wochen Unconscious Bias Training, sondern es reicht, wenn man einmal im Jahr zum Beispiel mit den Führungskräften, aber auch mit allen anderen macht. Und was auch ziemlich leicht niedrigschwellig gemacht werden kann in Team-Meetings ist Walk of Privilege. Das ist eine Übung, gibt's auch auf der Seite von Karte der Vielfalt, gibt's auch auf der anderen Seite, ist auch kostenlos. Da kann man als Team im Rahmen eines Workshops oder Team-Meetings einfach mal das Spiel durchspielen und dann wird einem bewusst, welche Vorurteile jeder von uns hat. Also nicht nur diejenigen, die in Deutschland geboren sind und blond sind, sondern auch jeder von uns hat bestimmte Vorurteile. Und diese ist man sich nicht bewusst. Allein die Beschäftigung mit den Privilegien und dann auch noch das konkret durchzugehen, das erzeugt einen Mindset-Change bei den Menschen und dann ein anderes Bewusstsein, eine höhere Empathie für die Themen der marginalisierten Menschen. Hat man meiner Sicht durch diese allein zwei Übungen schon mal die Grundlagen geschaffen, dass man nicht allein als Personalabteilung an diese Themen denkt, sondern die ganze gesamte Gesellschaft. Ansonsten ab nächstem Jahr wird, wie gesagt, konkrete Schulungsunterlagen, Reifegradmodell. Es wird auch eine Zertifizierungsurkunde von uns geben, von Carter, gemeinsam mit einem Partner, sodass diejenigen, die sagen, wir wollen mehr machen als nur die Karte unterschreiben, wir wollen uns auch unsere Prozesse begleiten, anschauen lassen und dann wird es dann wie bei Audit Familie, vielleicht kennt ihr es auch, so ähnlich auch in Sachen der Vielfalt geben. Ein Zertifikat mit To-Dos, was gemacht werden muss und längerfristige Begleitung von unseren Partnern. Also es wird für diejenigen, die Interesse haben, sehr viel Unterstützungsmöglichkeiten geben.
Wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, für mich klang jetzt da klar raus, der erste Schritt ist nicht zu sagen, wir nehmen uns jetzt ein Merkmal und versuchen zum Beispiel im Recruiting darauf zu achten, dass wir mehr Frauen Möglichkeiten geben, mehr als Teilzeit zu arbeiten oder flexibel zu arbeiten, sondern mal so einen gesamten Sensibilisierungsschub sozusagen anzuregen und alle mal überhaupt für dieses Thema mehr reinzuholen und ein Bewusstsein zu schaffen. Ist das so richtig?
Genau, weil wenn ich über Walk of Privilege rede oder Unconscious Bias Training, davon profitieren dann alle Dimensionen. Dann wird mir schon, wenn ich das ernsthaft mache, auch im Recruiting würde mir helfen, meine unbewusste Vorurteile bewusst zu sein, wenn ich ein Training gemacht habe, wenn es um Personalauswahl geht zum Beispiel. Oder bei Walk of Privilege würde mir ein Bewusstsein, welche Privilegien ich hatte und welche mein Gegenüber vielleicht nicht hatte. Und die Frage, warum hast du keine Auslandserfahrung gemacht, dass man das nicht als Vorwurf formuliert, sondern sagt, okay, diese Person ist vielleicht froh, dich überhaupt hier zu sitzen, studiert zu haben, ob das Lotterie des Lebens, und ich habe nur das Privileg gehabt. Und wenn man das gemacht hat, dann gibt es andere konkrete Schritte natürlich. Dann erstens natürlich je nach Unternehmensgröße Zahlen wichtig, also dass man erstmal weiß, was gibt's bei uns, jenseits von Gender. Dann empfehle ich Unternehmen, größere Unternehmen, die bis jetzt im Moment kein Diversity-Umfragen machen, weil die Angst haben vor Datenschutz oder was auch immer. Traut euch das zu machen. Fragt die Leute natürlich, wenn ihr Betriebsrat habt, nach Zustimmung der Betriebsräte, damit ihr ein Gefühl bekommt, jenseits von Gender, wie die Diversity-Dimensionen bei euch im Unternehmen vertreten sind. Und dann gibt es Zahlen, wie es in der Gesellschaft das Ganze aussieht und das Ganze in Führungspositionen. Und dann kann man sehr gut auch sich fokussieren. Also ich habe es gemacht, deswegen kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Geschlecht kann man reporten über Systeme. Aber zum Beispiel sexuelle Orientierung kann man nicht reporten. Und soziale Herkunft kann man nicht reporten. Religion auch nicht reporten. Aber man rahmt eine Umfrage, den Menschen befragt nach Zugehörigkeit und vor allem nach Diskriminierungserfahrung im Betrieb. Dann bekommt man dann Zahlen, die einem dann verdeutlichen, wo hat man mehr Bedarf. Also wenn ich sehe, dass ich genauso viele queere Menschen bei mir in Organisationen habe, wie es in der Gesellschaft auch gibt, und fast genauso viel auch in Führungspositionen bei mir habe, dann ist es für mich klar, dass der Bereich läuft gut, da bleibe ich dran, mache ich mit meinen Pride-Netzwerken zum Beispiel was, aber ich kann meine limitierte Ressourcen dann umswitchen, vielleicht in Bereichen, wo Menschen sagen, ich fühle mich benachteiligt, weil ich eben Arbeiterkind bin und ich kann nicht Tennis spielen oder Golf spielen gehen und dadurch habe ich entsprechend Nachteile oder was auch immer. Ja, also das ist etwas, was man auch leichtgängig machen kann, erstmal den Stand zu wissen. Wenn man Zahlen hat, dann kann man auf Basis der Zahlen auch Maßnahmen darauf aufsetzen, auch entsprechend arbeiten. Und dann kommen die HR-Prozesse, also komplette Employee-Lifecycle durchgehen, von Ansprache, von Employer-Branding bis Recruiting, Entwicklung, Führungskräfteentwicklung oder Beförderung etc. Aber ist klar, das können viele Unternehmen nicht leisten. Ich will auch deswegen die Anforderungen nicht hoch machen. Wichtig ist erstmal die Basics haben, das Verständnis haben über eigene Vorteile und eigene Privilegien. Dann haben wir, glaube ich, viel gewonnen erstmal.
Ich glaube, jetzt hast du eigentlich auch schon meine nächste Frage beantwortet, nämlich worin dann die Aufgabe der Personalentwicklung liegt, nämlich dann genau darin, solche Programme und Sensibilisierungswellen auszulösen, oder?
Man kann viel konkreter machen. Jetzt kommt mein HR-Hut. Das Thema ist kein D&I-Thema. Also wenn ich da zum Beispiel nicht möchte, dass es eine Pay-Gap gibt in meiner Belegschaft, und zwar jenseits von Gender. Es gibt ja auch Pay-Gaps auch im Blick auf Alter und welche Standorte die Menschen haben, wenn die Führungskräfte woanders sitzen. Das muss an HR-Prozessen dann konkret implementiert werden. Beispiel Gehaltserhöhung oder Beförderung. Gerade wenn große Unternehmen solche jährliche Budgets haben, das zu machen, da ist zum Beispiel, kann man integrieren, wenn die Führungskräfte ihre Vorschläge zum Beispiel für die Beförderung machen, und meist gibt es limitierte Budget, also müssen die entsprechende Entscheidung treffen, dass das nicht einfach so umgesetzt wird, sondern dass in dem HR-Bereich nochmal validiert wird, ob da nicht aus unbewussten Gründen etc. überproportional mehr Männer befördert wurden oder befördert werden sollten als Frauen. Wenn das der Fall ist, dass man das nochmal zurückspiegelt in die Führungskraft und fragt, ist das dir bewusst? Also es kann Gründe geben, dass es so ist, aber es darf nicht strukturell so sein, dass die Männer immer höher bewertet werden, jedenfalls höher als ihr Anteil im Unternehmen ist, als bei Frauen. Das Gleiche kann man auch machen beim Thema Gehaltserhöhung oder Bonis, je nach Alter der Beschäftigten oder wo die Menschen sitzen, wenn die Führungskraft in Freiburg sitzt und Teil der Belegschaft in Köln und in Hamburg sitzen und dann man feststellt als Personalabteilung bei Gehaltserhöhung, dass die Freiburger deutlich mehr Gehaltserhöhung bekommen als in Hamburg und in Köln, dann dürfte es vielleicht ein blinder Fleck sein bei der Führungskraft und dass man dort eingreift oder bei Teilzeitkräften genau das Gleiche. Also sind ein paar Beispiele, die jetzt von der D&I-Seite kommen, aber an sich sollten es so Core-HR-Themenprozesse gehören, nicht nice to have, sondern konkret verankert in Personalstrategie und Prozesse.
Jetzt würde ich noch kurz eine Frage da reinbauen, die mir kam, weil du das ganz am Anfang schon erwähnt hattest, als du drüber gesprochen hast, dass ihr euch jetzt auch um Demokratie am Arbeitsplatz kümmern. Das hängt ja auch mit Diversity zusammen. Wir können das jetzt überhaupt nicht in Gänze abbilden, aber vielleicht kannst du in aller Kürze kurz darstellen, wie kann man denn das lernen? Also wie kann man jetzt eben Demokratieschulung an den Arbeitsplatz bringen, ohne auch diese Grenzen sozusagen zu verletzen. Du hast ja selber gesagt, es geht nicht darum, Parteivorschläge zu machen, sondern eben mal überhaupt ein Bewusstsein wieder zu schaffen. Also was ist für dich da das Essentielle? Was kann der Arbeitsplatz in Sachen Demokratie leisten?
Auch hier würde ich es eben niedrigschwellig halten, keine großen Ansprüche. Ich glaube, es gerade auf einen Hinblick auf die Wahlen, um konkret zu werden. Ich glaube, viele werden sich freuen, wenn von einem Arbeitgeber eine Session virtuell angeboten werden würde im Hinblick auf Bundestagswahl, würden wir gerne mit euch über das Thema diskutieren. Wir haben als Experten XY zusammengebracht. Es können auch Kollegen sein, die Experten in Themenbereichen sehen, je nach Unternehmen. Man kann auch von NGOs holen. Oder auch ohne diese Experten zu sagen, lass uns darüber reden. Also bis jetzt haben wir immer aufgefordert, wählen zu gehen. Aber ich nehme immer persönlich, dass das mittlerweile nicht reicht. Viele Unternehmen also merken, dass Menschen politisiert sind und was machen wollen. Wir möchten darüber diskutieren, was die Wahl für Deutschland und für uns als Betrieb bedeutet. Und dann so einen Raum zu schaffen, dass die Menschen miteinander in Diskussion kommen. Mehr braucht es eigentlich nicht. Und eine Moderation, dass das Ganze natürlich respektvoll und fair zugeht, diese Diskussion. Das reicht aus meiner Sicht schon mal, den Dialog zu starten. Und dann wird man sehen, wie groß das Interesse ist. Klar, nicht ganze Betriebe daran teilnehmen, sondern nur diejenigen, die interessiert sind. Und wenn diese ganze Diskussion dort stattfindet und nicht am Fließband oder nicht in Kaffee-Ecken, wo man nicht wirklich dann auch diskutieren kann oder vielleicht auch diskriminieren wird, dann hat man einen großen Beitrag, glaube ich, geleistet. Und man feststellt, die Konflikte nehmen überhand oder das kann ich gar nicht als Personalabteilung oder als Vorstand oder wer auch immer nicht managen, dann kann man im Nachgang immer noch sagen, okay, das sitzen wir fort, dann holen wir aber einen Experten dazu. Und wie gesagt, die Experten sind meist in NGOs vertreten und die in der Regel kommen sie mit wenig Geld in Sessions da und versuchen dann ihre Expertise einzubringen. Und Experten können auch Journalistinnen sein. Du musst ja nicht unbedingt Politikwissenschaftlerinnen sein, sondern auch Journalisten, die tagtäglich sich mit solchen Themen beschäftigen.
Die Charta der Vielfalt möchte wertegetrieben argumentieren. Jetzt kosten die HR-Maßnahmen, die du aufgezählt hast, aber natürlich dennoch Geld und im Moment werden Geldmittel an vielen Stellen enger. Braucht es nicht trotzdem Erfolgszahlen, um zum Beispiel teure Programme wie in der Personalentwicklung zu verargumentieren?
Ich bin der Meinung, wenn ich erstmal meinen Vorstand davon überzeugen soll, dass es schon eine gute Idee wäre, Frauen und Männer gleich zu behandeln oder Menschen mit Migrationshintergrund und ohne gleich zu behandeln und vor allem, wenn ich es gleich behandle, kriegst du nochmal 3 Euro mehr Gewinn. Ich glaube, da habe ich den Kampf eh verloren. Also wenn diese grundlegende Selbstverständnis nicht da ist, also man Geld braucht oder mein Budget nur dann bekommt, man Return on Invest zeigt und das bei den Themen, worüber wir hier reden. Wir reden ja eigentlich, dass wir im Betrieb gleiche Ausgangspositionen schaffen wollen, unabhängig von den Herkünften und Hintergründen der Menschen, damit die Menschen dann wirklich gemäß ihrem Potenzial Leistung zeigen können und sich verwirklichen können. Kurz zusammengefasst, darum geht es, wenn wir über Thema Inklusion und Thema Chancengerechtigkeit sprechen. Das sollte jedem einleuchten. Aber sollte ich in einem Unternehmen arbeiten, wo mein Vorstand genau solche Sachen von mir haben will, dann klingt das für mich eher, dass der eher nach Wegen sucht oder nach Gründen sucht, nicht zu machen oder nicht zu investieren, als nach Wegen zu suchen, damit er Geld entsprechend investiert. Und ich merke auch in meinen Dialogen, dass das Gott sei Dank in der Fläche nicht der Fall ist. In der Fläche ist auch nicht das Thema meist Geld. Und mit Geld oder mit Budget kann man nicht wirklich grundlegend nachhaltig vieles ändern, sondern das Hauptthema in Sachen Änderungen, Status Quo-Änderungen ist, wie ticken die stinkenden Fische? Ich meine, die oben sind. Ist das aus Grundüberzeugung handeln sie? Möchten sie wirklich diverse handeln? Möchten sie wirklich den Signal senden, dass derjenige oder diejenige, die nicht diverse handelt, dass dieses Handeln karrierelimitierendes Faktor im Unternehmen ist? Also das ist ein Signal, den man durch soziale Anerkennung und soziale Ächtung im Betrieb senden kann. Das kostet erstmal gar nichts. Heißt, wenn ich auf der Betriebsversammlung oder Mitarbeiterversammlung oder durch meine Beförderung schon zeige, dass ich Menschen befördere, die eben diverse denken, die eben sich für diverse Team einsetzen und respektvoll Menschen behandeln, dann sende ich schon ein Signal an diejenigen, die sagen, ich werde weiterhin meinen Thomas und Christian einstellen, das ganze Diversity Hype wird schon mal vorbeigehen, dann erfahren die eine Ächtung und das reicht, das kostet erstmal kein Geld. Und wenn das da ist, und das ist unbezahlbar, also wenn das von oben dieses Commitment, das Verständnis da ist, Das kann man mit keinem Geld der Welt aufwiegeln, wenn dies nicht da ist und man dann durch entsprechende Maßnahmen und Personalwirkung die Neides ausgleichen will. Weil das wird nicht klappen. Die Menschen werden es auch merken, dass eine Diskrepanz besteht, dass der Purple Washing ist. Eigentlich machen die ja Ding wie bis jetzt auch. Investieren Personalentwicklung D&I, damit sie den Schein wahren, als wäre das Unternehmen besonders inklusiv. Das wird nachhaltig nicht erfolgreich sein. Natürlich braucht man Geld. Ohne Geld geht nichts in der Wirtschaft. Aber es ist in erster Linie meiner Erfahrung nach eine Frage von Mindset. Denn ich kenne viele große Unternehmen, Milliarden mit Milliarden gewinnen, die alle Mittel der Welt hätten, als ein Vorbildunternehmen dazustehen, in allen Dimensionen tolle Sachen zu machen, tun sie immer noch nicht, sind immer noch nicht dort, weil halt dort die entsprechende Welle fällt.
Und jetzt haben uns Claudia und ich kurz angeschaut. Ich glaube, wir könnten noch eine Menge Fragen stellen, aber mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt, glaube ich, zum Ende kommen. Und da reiht sich unsere Abschlussfrage ziemlich gut ein zu dem, was du jetzt auch gegen Ende gesagt hast. Und zwar ist unsere Abschlussfrage so konzipiert, dass du die jetzt wirklich nur in 2 bis 3 Sätzen beantworten darfst.
Für einen Juristen.
Also nicht, es kommt darauf an, okay. Ob Paragraph 1a, b, sondern
verstanden. Genau.
Und unsere Frage ist, sich für Diversity einsetzen im Unternehmen. Wofür lohnt sich dieser Invest?
Für sich selbst, für die Kolleginnen und Kollegen und damit auch dann für die Gesellschaft und meine Kinder hat und für die eigenen Kinder natürlich.
Das würde ich sagen, ist eine sehr knackige und perfekte Antwort für die Abschlussfrage. Insofern vielen Dank für deine Zeit, deinen Besuch auf dem Campus und dass du uns jetzt hier so viele Einblicke gegeben hast in deine Arbeit.
Vielen Dank für die Gelegenheit. Dankeschön.
Ja, da habt ihr ja ein sehr spannendes Gespräch geführt.
Da bin ich jetzt ja mal froh, dass du es gut findest.
Und gerade das Abschlussstatement von Kawa zeigt am Ende ja auch nochmal was, worauf ich auch nochmal so ein bisschen hinweisen wollte. Denn natürlich ist das Thema Vielfalt so ein ganz spezielles, das auch so ein Stück weit mal über den Tellerrand von Corporate Learning hinausgeht. Aber er zeigt ja eben am Ende, es geht uns einfach alle etwas an. Und mein Spannungsbogen von vorhin, wie lerne ich denn etwas, was selbstverständlich ist? Auch darauf hatte er ja eine Antwort, dass es dann natürlich auch Hilfestellungen von der Charta gibt, aber natürlich auch, dass man eben mit kleineren Projekten anfangen kann.
Genau, um da Sensibilisierung für zu schaffen und natürlich im besten Fall zu erreichen, dass alle diese Wertebasierungen intrinsisch erkennen und es dann eben auch von sich heraus so umsetzen wollen. Das fand ich schon auch nochmal einen sehr schönen Gedanken, auch wenn natürlich in der Wirtschaftswelt vieles auch finanziell getrieben ist und auch gestützt. Also müssen sich die Maßnahmen irgendwie auch fügen, aber das aus einer wertebasierten Perspektive heraus zu machen, weil es eben in sich wertvoll ist, das finde ich ein sehr, sehr schönes Fazit.
Ja, und gleichzeitig liefert er ja das beste betriebswirtschaftliche Argument auch, indem er sagt, es wäre auch einfach eine Potenzialverschwendung, wenn wir da bestimmte Minderheiten oder eben, wenn wir nicht auf Vielfalt achten und dadurch das Potenzial mancher gar nicht nutzen können. Insofern doch eine runde Sache, euer Gespräch.
Ich bin so beruhigt.
Dann können wir schon zur Checkout-Frage kommen, oder?
So ist
es. Checkout.
Womit hast du denn im Gespräch nicht gerechnet?
Na, dass du nicht dabei bist. Aber darüber hinaus war mir tatsächlich davor nicht so bewusst, wie stark auch die einzelnen Dimensionen der Vielfalt ineinandergreifen und wie viele es davon gibt und wie viele verschiedene Facetten, weil man natürlich im Diskurs schon immer wieder Ähnliche hört, sowas wie Herkunft, vielleicht auch soziale Herkunft, aber es gibt eben so viele verschiedene und ich fand es auch nochmal gut, dass Kawa klar gemacht hat, man kann nicht, wenn man jetzt als Unternehmen sich da committet, was für Diversity oder Vielfalt zu tun, sofort alles in Gänze umsetzen oder schnürt einzelne Pakete für einzelne Facetten, sondern es braucht da auch so einen holistischen Blick.
Ja, und dass das so integrativ geschehen muss, also dass man sich eben Gehaltserhöhungen zum Beispiel mal anschaut, das hat er ja genannt, und das ist ja jetzt nicht erstmal eine Diversity-Maßnahme, aber man schaut eben innerhalb dessen, wie ist es denn so verteilt, und dadurch eben bewegt man vieles in Sachen Vielfalt, ohne das jetzt ein Diversity-Projekt sozusagen zu nennen. Mhm. Ja, und spannend fand ich auch, womit ich nicht gerechnet habe, dass ihr auch noch das Thema Demokratie ja eigentlich nicht nur streift, sondern da auch ein gutes Stück weit drauf eingeht. Kawa geht ja auch auf die anstehenden Bundestagswahlen ein und eben auf die Frage, was denn Betriebe machen können, um sich für demokratische Werte einzusetzen, ohne jetzt eine Wahlempfehlung abzugeben. Und genau mit dieser Frage beschäftigen wir uns nämlich in der aktuellen Ausgabe von Neues Lernen, die ihr natürlich erst in 2 Wochen ungefähr auf den Schreibtischen liegen haben werdet oder natürlich online lesen könnt in der App. Natürlich werden wir Einblicke auf LinkedIn geben, denn es wird eben um die Frage gehen, wie können oder sollen Betriebe denn demokratische Werte fördern und ja, wie können sie es denn dann auch machen?
Genau, deswegen konnte ich mich auch nicht stoppen, da auch bei Kava nochmal nachzuhaken, weil ich natürlich schon wusste, dass dieser Artikel noch vor uns steht und insofern war das tatsächlich spannend, dass es auch in diesem Gespräch wieder zum Thema wurde. Also bleibt bis dahin, würde ich sagen, auf dem Laufenden mit unserem LinkedIn-Kanal, der App, dem Online-Portal und bald unserer neuen Ausgabe.
Gut, dann bleibt gesund, werdet gesund.
Du auch.
Bis zur nächsten Folge, mach's gut, tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.